Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 14. Dezember 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentare, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nung Nung Nursia, Puji Astuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident möchte die Sozialarbeiter ins Ausland zum Studieren entsenden. ASEAN und Russland werden in der Cybersicherheit kooperieren. Usman Yunus, der Indonesier, konnte von der Geiselnahme in Sulu befreit werden. Die Regierung hilft den kleinen und mittelständischen Unternehmen, um die Verpackung ihrer Produkte zu verschönern. Die Industrierevolution 4.0 wird 3,7 Millionen neue Arbeitsplätze hervorbringen. Industrieminister würdigt die Innovation der Technologie der Hochdruckverarbeitungsmethode. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hofft, dass die Sozialprogramme wie die finanzielle Hilfeleistung für die bedürftigen Familien, die Nahrungshilfe, die Krankenversicherung und finanzielle Hilfeleistung für die Schüler die Armut in Indonesien beseitigen können. Diese Sozialprogramme unterstützen die Bildung und die Entwicklung der indonesischen Human Resources. Dies teilte Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta der Nationalen Radio- und Nachrichtenagentur KBRN mit. Außerdem wies Präsident dem indonesischen Sozialminister an, die Sozialarbeiter ins Ausland zu entsenden, um die Weise zur Bekämpfung der Armut in anderen Ländern zu studieren. Indonesien wurde bei der ASEAN-Gipfelkonferenz im letzten November in Singapur als Koordinator der Partnerschaft ASEANs und Russlands 2018-2021 gewählt. Indonesien schlug dabei drei prioritär zu behandelnde Zusammenarbeitsprojekte, nämlich die Terrorismusbekämpfung, Cybersicherheit und die Milderung der Naturkatastrophen vor. Der Generaldirektor für die ASEAN-Zusammenarbeit des Indonesian Außenministeriums, Jose Antonio Morato Tavares, sagte Voice of Indonesia in Jakarta, dass Indonesien und andere ASEAN-Länder keine Angst davon hätten, die Zusammenarbeit mit Russland durchzuführen und über die Cybersicherheit zu lernen. Laut Jose Tavares wurden Indonesien und andere ASEAN-Länder aus Russland über einige Sachen, vor allem in der Kapazitätsbildung und der Cybersicherheit, zu lernen. Denn Russland habe viel Erfahrung in der Cybersicherheit. Die ASEAN-Länder hofften, dass es eine Vereinbarung über die Cybersicherheit mit Russland geben könnte. Der indonesische Staatsbürger Usman Yunus, der im Gewässer Sabah, Malaysia entführt wurde und als Geisel in der Inselgruppe Sulu, Südphilippinen, genommen wurde, konnte am 7. Dezember befreit werden. Usman Yunus wurde vom indonesischen Vizeaußenminister A.M. Fahir, dem Vertreter seiner Familie aus Polewali Mandar, West Sulawesi, überreicht. Die Rückkehr von Usman Yunus nach Indonesien wurde direkt vom indonesischen Botschafter in den Philippinen, Sonny Sarundayang, begleitet. A.M. Fahir sagte gestern Voice Indonesia in Jakarta, dass die Regierung ihre alle Bemühungen nutze, um den Geisel in Sicherheit durch die Militärnotfalllage in den Südphilippinen vorsichtig zu befreien. Die Generaldirektorin für Klein- und Mittelständische Industrien des Indonesischen Industrieministeriums, Gati Wibawaningsih, teilte gestern der Presse mit, dass die Verpackung von den Produkten der Klein- und Mittelständischen Unternehmen zurzeit der Schwerpunkt des Indonesischen Industrieministeriums sei. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben immer Probleme mit der Verpackung, wenn sie über online ihre Produkte verkaufen möchten. Wegen des Wissenschaftsmangels, der beschränkten Versorgung von Verpackungsstoff und der Mindestbestellmenge benutzen die kleinen und mittelständischen Unternehmen nur einfache Verpackung für ihre Produkte. Gati Wibawaningsih erklärte weiter, dass das indonesische Industrieministerium in diesem Jahr mehr als 7.000 Verpackungsdesigns und Markendesigns für etwa 3.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Verfügung stelle. Außerdem hat das indonesische Industrieministerium 371 kleinen und mittelständischen Unternehmen die Verpackungsdrucke gegeben. Seit dem Jahr 2003 hat das indonesische Industrieministerium eine Klinik für die Verpackungsdesign und Verpackungsmarke errichtet. Diese Klinik hilft den kleinen und mittelständischen Unternehmen, um die Verpackung ihrer Produkte zu verbessern und zu verschönern. Der indonesische Arbeitsminister Hanif Dakiri teilte heute Morgen der Presse mit, dass die Industrierevolution 4.0 3,7 Millionen neue Arbeitsplätze hervorbringen werde. Außerdem werden einige alten Berufe verlieren, sagte er weiter. Im Zufolge werde die Unterbrechung und die Zusammenarbeit von einigen neuen Plattformen während der Industrierevolution 4.0 passieren, die neuen Industrien hervorbringen und die Arbeitsarten in den Industrien beeinflussen werden. In Zukunft werde das Datengebirge großen Einfluss für die Arbeiter in der Ära der Industrierevolution 4.0 haben, sagte er weiter. Das Datengebirge habe vielversprechende Chancen, um die Industriewelt globalen Weise zu ändern. Im Vergleich mit der früheren Industrierevolution sei die Richtung der Änderung während der Industrierevolution 4.0 schwierig zu vermuten, fügte Minister Hanif Dakiri hinzu. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto würdigt, dass in Indonesien und der ASEAN Getränkeindustrie Real Cold Press Facility mit der Technologie der High Pressure Processing arbeitet. den erst wenige Länder in Asien und auf der Welt wenden diese Technologie an. Das berichtete die indonesische Nachrichtenagentur Antara gestern in Jakarta. Diese Technologie der Hochdruckverarbeitungsmethode ermöglicht die Aufrechterhaltung des Nährstoffgehalts und die Verlängerung der Haltbarkeit des Produkts ohne Konservierungsstoffe bis 6-mal. Minister Airlangga Hartarto sagte, dass die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ein großes Wachstumspotenzial habe, das sie mit Boden schätzen und der großen einheimischen Nachfrage gefördert werde. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.423,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.539,56 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.447 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Innenherausforderungen für Theresa May. Seit Wochen stand das Parlament von Westminster im Mittelpunkt der politischen Debatte Großbritanniens und weit darüber hinaus. Am Mittwoch aber ist der neugotische Palast an der Themse auf den Konferenzraum 14 zusammen geschrumpft. Dort entschied sich am Abend in einem Wahlvorgang das Schicksal der Premierministerin. Theresa May gewann die Missvertrauensabstimmung in ihrer konservativen Fraktion mit 200-117 Stimmen. Allerdings erklärte sie die 62-Jährige zur Regierungschefin auf Abruf. Sie werde ihre Partei nicht in die nächste Unterhauswahl führen. Die Brexit-Ultras trommeln seit Monaten gegen die Premierministerin, die sie für zwei halten. Stattdessen befürworten Leute wie Ex-Umweltminister Owen Paterson oder der Leiter der als Europäische Forschungsgruppe ERG getarnten Hardliner Lobby, Jacob Rees-Mogg, den Kaus Brexit ohne Austrittsvereinbarung. Rees-Mogg und seine Getreuen riefen schon im November zum Putsch auf, scheiterten damals aber kläglich. Die Verschiebung der Parlamentsabstimmung über das Paket aus EU, Austrittsvertrag und politischer Erklärung, das die Regierungschefin Ende November mit den 27 EU-Partnern ausgehandelt hatte, bot den Hardlinern jetzt neuen Anlass. Mindestens 48 Abgeordnete erklärten der Premierministerin schriftlich ihr Misstrauen in Briefen an Graham Brady. Der 51-Jährige amtiert als Leiter der 1922 Ausschusses einer Interessenvertretung der Tory-Hinterblänkler. Nach dem gescheiterten Misstrauensvotum kann May allerdings ein Jahr lang nicht mehr herausgefordert werden. Bei einer Niederlage wäre sie Partei- und Regierungschefin auf Abruf gewesen, nämlich bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers durch das konservative Parteivolk. Zwar sprach Theresa May nach den Gesprächen mit dem niederländischen Premier Mark Rutte, mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Europaratschef Donald Tusk von Fortschritt in der Frage der Auffangslösung für Nordirland, dem sogenannten Backstop. Daran kamen aber schon am Mittwoch Zweifel auf. Am Austrittsvertrag werde nichts verändert, hieß es unisono von EU-Seite. Im Unterhaus sprach die Premierministerin am Mittwoch davon, ein wochenlanger Nachfolgekampf hätte den parlamentarischen Zeitplan umgestoßen. Dieser sieht spätestens bis 21. Januar die diesmal verschobene Abstimmung über den Austrittsvertrag vor. Ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin, Wanda May, musste auf jeden Fall Artikel 50 aussetzen oder absagen. Der Brexit wurde also mindestens verschoben. Wollt ihr das wirklich? Lautete die ausgesprochene Frage an die Brexiters. Hätte sie einen Hardliner durchgesetzt, wären die Chancen auf den chaotischen Austritt ohne Anschlussvereinbarung schlagartig gestiegen. Allerdings wurde die Wahl eines Kandidaten wie Boris Johnson auch die Entschlossenheit all jener verstärken, die mittels eines zweiten Referendums den Brexit rückgängig machen wollen. Dafür wäre eine Parlamentsentscheidung nötig. Die entsprechende Mehrheit ist derzeit nicht in Sicht. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 14. Dezember 1911, der norwegische Polarforscher Roald Amundsen und seine vier Partnern entdeckten den Südpol. Amundsen kam 5 Wochen früher als sein britischer Rival Robert Scott. Dort stellten sie eine norwegische Flagge auf und errichteten ein Zelt, in dem sie eine Nachricht an Scott sowie einige Ausrüstungsgegenstände hinterließen. Wir kommen zum 14. Dezember 1981. Israel erließ ein Gesetz, das seine Gesetze und seine Verwaltung auf die Golanhöhen ausweitete. Das Gesetz wurde vom israelischen Parlament Knesset erlassen. Israel eroberte die Golanhöhen von Syrien im Sechstägigen Krieg im Jahre 1967. Syrien scheiterte im Yom Kippur-Krieg im Jahre 1973 das Gebiet zurück zu erobern. Am 14. Dezember 1981 kündigte Israel die Golanhöhen als sein Hoheitsgebiet an. Die internationale Gemeinschaft bezeichnet den Vorgang als Annexion. Der Aufbau des Wohngebiets in dem Gebiet wird als ungültig betrachtet. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 14. Dezember 1995, der Unterzeichnung des Abkommens von Dayton. Das Abkommen von Dayton beendete nach 3 Jahren den Krieg in Bosnien und Herzegowina. Der Friedensvertrag wurde in der Wright-Patterson Air Force Base bei Dayton, Ohio, parapiert. Es wurde aber am 14. Dezember 1995 in Paris unterzeichnet. Das Abkommen von Dayton ist das Gipfel aller Übereinkünfte, die von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union und anderen Ländern gesteckt wurden. Die Unterzeichner waren der serbische Präsident Slobodan Milosevic, der kroatische Präsident Franjo Tudman und der Vorsitzende im bosnisch-herzegowinischen Präsidium Alija Izetbegovic, die US-Vertreter Richard Holbrooke und General Wesley Clark. Die politische Verteilung in Bosnien und Herzegowina und der Regierungsstruktur ist das Ergebnis des Abkommens von Dayton. Die Inhalte des Abkommens sind unter anderem: Bosnien und Herzegowina bleibt als souveräner Staat in den international anerkannten Grenzen bestehen. Sarajevo bleibt Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Das Abkommen verlangt die völlige Bewegungsfreiheit der Bewohner und gewährt den Flüchtlingen und Vertriebenen das Recht auf Rückkehr in ihre ursprünglichen Wohnorte. Kriegsverbrecher dürfen am Position nicht haben. Die Allgemeinwahlen warten auf das Pariser Abkommen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Präsidents eröffnet, Geoportal bezüglich Landkarten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Dienstag, den 11. Dezember, das Geoportal für Maßnahmen auf einer Landkarte und das Buch über die Entwicklung der Nationalinfrastruktur in Jakarta eröffnet. Joko Widodo sagte nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass durch diese Maßnahmen auf einer Landkarte erfasst werden könnten. Durch den Ausbau der Infrastruktur in verschiedenen Gegenden gebe es viele sich überlappende Landnutzungsprobleme. Beispielsweise sei Kalimantan mit 19,3% sich überlappende Landnutzungsprobleme belastet. Daher sei eine Zusammenfassung auf einer Landkarte eine Weiterentwicklung, erklärte Präsident Joko Widodo weiter. Laut Joko Widodo seien 83 von 85 thematische Landkarten integriert und kompatibel. Joko Widodo erklärte weiter, dass diese Maßnahme Priorität in der Durchführung des Aufbauprogramms habe. Dadurch könnten sie die Aufbauplanung, die Ausgestaltung der Infrastruktur, die Veröffentlichung der Genehmigung und des Bodenrechts und verschiedene Nationalmaßnahmen auf genaue räumliche Daten richten. Die Landkarte solle die Basis der Planung werden, um die Entwicklung und das Wirtschaftswachstum in Zukunft zu fördern. Der Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmi Nasution, forderte die Ministerien, Institute und die Regionalregierungen auf, in die Lösung der sich überlappenden Landnutzungsprobleme zusammenzuarbeiten. Inzwischen hofft der Leiter des Präsidentenbüros Muldoko, dass die Landkarte mit einer Kartenrichtlinie weiter verbessert werden sollte. Diese Verbesserung könne nur einmal realisiert werden, da sie mit der Änderung des Zustands durch die Entwicklung und die Nutzung der Raumgestaltung verbunden sei. Die Kartenrichtlinie solle Maßnahmen zu Investitionen erleichtern sowie die Landwirtschaftsreform, die Sozialwirtschaft und die Verwendung der nachhaltigen Naturressourcen fördern. Außerdem solle die Bereitstellung der Flächen nationalen strategischen Projekten der Verbesserung der Qualität der Planung bei der Raumgestaltung und der Lösung von Konflikten bei der Landnutzung dienen. Das war das Programm Unser Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Estima Indonesians, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, den Wasserfall Citambur in der Provinz West Java zu besuchen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.voi.co.id hören. Di Provinz West Java Israel, Anatur Touristen Chilen, eines davon ist der Wasserfall Citambur und liegt in der Gegend Süd Cianjur. Dieser ist für ihre Naturlandschaft bekannt. Um den Wasserfall zu erreichen, können Sie aus Bandung mit einem Auto oder öffentlichen Verkehrsmittel zu der Plantage The Sinumbra im Dorf Karangjaya fahren. Die Touristen, die den Wasserfall Citambur genießen möchten, können beispielsweise den schnellen Strom des Wassers sehen. Obwohl dieser Wasserfall bekannt ist, ist er immer noch naturbelassen schön und wird so auch erhalten. Der Wasserfall Citambur ist mit verschiedenen Einrichtungen wie unter anderem Toiletten, Gebetsstätten, Buden mit Getränken und Essen ausgestattet. Sie müssen 3.000 Rupiah oder 0,3 US-Dollar für die Eintrittskarte pro Person bezahlen. Diese Gebühr dient dazu, die Einrichtungen des Wasserfalls zu verwalten und pflegen. Citambur ist etwa 100 Meter hoch und liegt im Dorf Karangjaya im Amtsbezirk Pasir Kuda, Süd Cianjur, dem Bezirk Bandung. Das Wasser ist sehr kalt. Niemand ist so mutig, sich um dem fallenden Wasser dieses Wasserfalls zu duschen. Er liegt etwa 40 Kilometer von Ciwede, dem Bezirk Bandung, entfernt. Die dortige Bevölkerung erzählt, dass es im Wasserfall einen Stein gibt, auf dem der König in alten Zeiten saß. in der Ära des Königreiches schlug man mit der Trommel, wenn ein König im Wasserfall duschen wollte. Die Töne dieser geschlagenen Trommel konnte man in der weiteren Entfernung hören. Das Abnens, die Bevölkerung von Pasirkuda, diesen Wasserfall Citambur, also Trommelschlag. Obwohl die Umgebung des Citamburs noch nicht optimal entwickelt ist, kann er zur Verbesserung der Wohlfahrt der dortigen Bevölkerung unterstützen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien für heute. Auf Wiederhören!
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir über den Film Kado, der auf dem Sundance International Film Festival 2019 ausgestrahlt wird. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Hören Hörer der Kurzfilm Kado des jungen Filmemachers Aditya Ahmad wird auf dem Sundance International Film Festival 2019 zum ersten Mal in Amerika gezeigt. Das Sundance Film Festival ist eines der renommiertesten Filmfestival der Welt, das von dem 24. bis 3. Februar 2019 in den Vereinigten Staaten stattfindet. Kado ist ein Kurzfilm, der von Mills Film mit den Produzenten Mira Lesmana und Riri Riza produziert wurde. Forwarded der Kado Film beim International Film Festival in Venedig 2018 für die Horizonte Section als bester Kurzfilm ausgezeichnet. Dieser Film konkurrierte mit 12 Kurzfilmen aus verschiedenen Ländern. Am Vorabend der Präsentation erhielt im Palazzo del Cinema in Venedig am Lido in Italien im September 2018 Aditya di Orizzonti Trophy von Franzosischen Filmkritiker und Direktor der Cinematique Franchise Friedrich Bonau. Kado ist nicht die erste internationale Wertschätzung von Aditya. Sein Kurzfilm Sepatu Baru, der seine letzte Aufgabe am Makassar Art Institute war, gewann einen Preis für besondere Erwähnungen für die Generation K+ bei der renommierten Berlinale, den Internationalen Filmfestspielen 2018 in Berlin. Erhält auch den Titel des Southeast Asia Best Short Film Director beim Singapore International Film Festival. Liburan horror kado is ein 15 minutiger Kurzfilm. Ist die Geschichte von Isfi, die gerne Nita zum Geburtstag beglückwünschen möchte, um ein besonderes Geschenk in Nitas Zimmer zuzubereiten. Muss Isfi einen langen Rock und einen Hijab tragen. Kado enthält eine Geschichte über Isfis Angst. Und wie sie in der Umgebung von Nitas immer anders anfühlt. Kado erzählt von dem Kampf von Teenagern, wie Isfi bei der Suche nach ihrer Identität. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
The Music Hook van Indonesia. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Hallo lieve zuhörer, dear Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Minangkabau in West Sumatra präsentieren. So bleiben Sie bei uns, dear Indonesians, in RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Bareh Solo. Gute Unterhaltung.
Na barampe di singkara singgah dahulu bareh baru makan copange indah tampak ondahan mamin tua lalu bareh solo bareh tanamo bareh solo nama rasonya. Dobadendang, deh ditingkat, si sambal.
jalana barampe bisingkara singgah dahulu bareh baru makan copang.
Das war Bareh Solo, das von Eli Kasim, eine legendärische Sängerin aus West-Sumatra, gesungen wurde. Bareh Solo ist eines der beliebtesten Volkslieder aus West-Sumatra. Das Wort Bareh in der Sprache Minang bedeutet Reis, während Solo eine der Regionen in West-Sumatra ist. Solo ist bekannt als Reisproduzent, der die Qualität und Delikatesse besitzt. Die Unterscheidung wird vom Komponisten des Liedes Nuskan Sharif in diesem Lied erzählt. Der fleuchte Rhythmus des Lieds ermöglicht es, den Zuhörern zu tanzen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das andere Lied aus Minangkabau mit dem Titel Tak Ton Tong, das von der Gruppe Elva Singers gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Haben gerade das zweite Lied mit dem Titel Tak Ton Tong gehört, das von Elva Singers gesungen wurde. Das Lied ist auch eines der beliebtesten Lieder aus West-Sumatra. Das unterhaltsame Lied der Menschen in Minang wird manchmal als Begleitung des regionalen Tanzes verwendet. Das Lied wird von Elva Singers mit mehr Tempo als in der Originalversion gesungen. Durch die Zusammenarbeit mit modernen Instrumenten und traditioneller Minang-Musik wird das Lied melodischer. Die Lyrik des Liedes wurde wie eine alte Poesie geschrieben, die unterhält. Für das nächste Lied hören wir ein Lied mit dem Titel Tinggallah Kampuang, das über den Ausdruck des Herzens der Minang-Leute erzählt, der irgendwohin wandern und seine Heimatstadt verlassen wird. Die Minang-Leute sind als Leute bekannt, die gerne wandern. Das Lied erhält Hoffnung, um Segen von ihren Familien und Verwandten zu bekommen. Hier ist Eli Kasim mit dem Lied Tinggallah Kampuang. Viel Spaß dabei!
Takkan dia berubah, kau lain.
Liebe Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie hören noch das Programm Musikregenbogen. Sie haben gerade das Lied Tinggallah Kampuang von Eli Kasim. Zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie nun das Lied mit dem Titel Anak Salido, das von Elsa gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.